Diese Erfahrungen haben mich natürlich nicht nur finanziell unabhängig gemacht, sondern auch meine Persönlichkeit gestärkt. Durch diese Doppelbelastung in Anführungsstrichen habe ich gelernt, Prioritäten zu setzen, eigenständig Entscheidungen zu treffen und natürlich auch mich in verschiedenen Arbeitsumfeldern zurechtzufinden. Und heute kann ich auch im Berufsleben davon profitieren.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Nicht immer verläuft der eigene Weg geradlinig oder nach Plan. Manchmal sind es gerade die Umwege, die am Ende den Unterschied machen. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Constanze Marie Teschner. In dieser Episode ist Ebru Kazan von MSG zu Gast. Sie wird über ihren außergewöhnlichen Bildungs- und Karriereweg sprechen, von schwierigen Erfahrungen in der Schulzeit über Abendschule, Berufskolleg und Abendgymnasium bis hin zum Wirtschaftswissenschaftsstudium in Karlsruhe. Ebru erzählt, wie sie mit Rückschlägen, Selbstzweifeln und Widerständen umgegangen ist, welche Rolle ihre Familie dabei gespielt hat und warum Bauchgefühl, Durchhaltevermögen und Verantwortung für sie so wichtig geworden sind. Herzlich willkommen, Ebru.
Hi, Constanze. Freut mich, dass ich heute hier sein darf.
Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Zum Eingrooven habe ich 4 fantastische Fragen vorbereitet. Hier kommt die Rubrik zum Kennenlernen, die fantastischen 4. Kaffeeformel. Wie sieht dein Standardgetränk im Arbeitsalltag aus und wann brauchst du es am dringendsten?
Tatsächlich liebe ich unseren Hafermilch-Cappuccino im Office und das ist direkt am Morgen auch mein absolutes Highlight.
Deskcheck. Was liegt gerade auf deinem Schreibtisch, das mehr über dich verrät als dein Lebenslauf?
Ich muss jetzt leider etwas ehrlich sein. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich leider sagen soll, denn auf meinem Schreibtisch liegt gerade ein Brokkoli. Mhm. Denn ich war heute in meiner Mittagspause einkaufen und ich würde sagen, das zeigt ziemlich gut, wie ich ticke. Work-Life-Blending in Echtzeit.
Sehr vorbildlich, das gefällt mir sehr gut. Inspo, welches Buch, Tool oder welcher Denkansatz hat dich beruflich oder persönlich zuletzt inspiriert?
Ich habe kürzlich von der App Be My Eyes erfahren. Diese App tut sehbehinderte Menschen, die Hilfe benötigen, mit Freiwilligen auf der ganzen Welt verbinden. Und da hat mich besonders inspiriert, wie einfach dieses Konzept ist. Das zeigt einfach, dass es keine großen Ressourcen braucht, sondern nur Menschen, die bereit sind, ein paar Minuten ihre Zeit zu investieren.
Okay, voll cool. Vielen Dank. Das schaue ich mir später auch direkt mal an. Brain Reset. Was hilft dir am schnellsten, wenn dein Kopf nach einem langen Tag komplett voll ist?
Ich würde sagen, kein Schnickschnack. Ich koche gern, gehe spazieren, verbringe gerne Zeit mit Familie und Freunde und das reicht doch schon völlig aus.
Ebru, vielen Dank für diesen kleinen Einblick auch in dein Privatleben, so dass wir jetzt zum Interview übergehen können. Und da fangen wir am besten am Beginn an. Skizziere mir doch mal deinen schulischen und beruflichen Werdegang. Welche Stationen waren dort für dich besonders prägend? Ich habe es gerade ja schon im Intro erwähnt, das war nicht ganz geradlinig.
Du sagst es, Constanze. Mein Werdegang war alles andere als geradlinig und das war schon immer geprägt von sehr vielen Ups und Downs, weshalb ich etwas ausholen möchte. Und zwar möchte ich mit meinem Grundschule anfangen. Damals war das tatsächlich so, dass ich nach der Grundschule in die Hauptschule kam und da hatte ich auch wirklich das erste Gefühl, fehl am Platz zu sein in meinem Leben und dann habe ich Gas gegeben, um dieses Gefühl auch loszuwerden, weil ich einfach auf die Realschule oder aufs Gymnasium kommen wollte. Dann habe ich Gas gegeben und meine Noten waren so super, dass ich theoretisch auch aufs Gymnasium gekommen wäre. Tatsächlich hat meine Lehrerin das dann damals nicht befürwortet. Also kam ich auf die Realschule. Dann habe ich mich erstmal wohl gefühlt. Meine Schwester war damals auf dem Wirtschaftsgymnasium und ich habe von ihr dann erfahren, dass es ein 6-jähriges Wirtschaftsgymnasium gibt, welches ab der 8. Klasse anfängt. Also wollte ich auf dem Wirtschaftsgymnasium wechseln und habe dadurch erneut wieder Gas gegeben. Ich muss leider sagen, das hat dann nicht geklappt und das war auch ein harter Rückschlag damals für mich und ich fiel in eine Downphase. Die Downphase hat dann schon ein paar Jahre angehalten und in der 10. Klasse habe ich dann irgendwann gemerkt, als ich im Klassenzimmer saß, dass alle meine Klassenkameraden darüber gesprochen haben, dass sie jetzt einen Ausbildungsplatz haben oder sich für weiterführende Schulen beworben haben. Und ich hatte einfach keinen Plan für meine Zukunft. Meine miserablen Noten und keine Perspektive hat dann dazu geführt, dass ich realisiert habe, mit diesen Noten könnte ich vielleicht mit Mühe und Noten Ausbildungsplatz kriegen. Und das wäre dann für einen Beruf, in den ich mich nicht sah. Also musste ich mir was einfallen lassen.
Okay, da war dein schulischer und ja auch damit dein beruflicher Start schon ziemlich holprig, ziemlich geprägt von Rückschlägen, wie du es ja gerade auch beschreibst, von Ups und Downs, ein bisschen mit so einer Schwere auch belastet. Wie ist es dir denn trotzdem gelungen, eine Vision für deine Zukunft zu entwickeln? Und du beschreibst ja gerade schon, du wolltest eigentlich ein bisschen mehr für dich. Wie ging es da weiter?
Ja, ich habe mir dann einen Plan geschmiedet und zwar wollte ich absichtlich meinen Abschluss sabotieren.
Oho, okay.
Ja, der Plan sah dann wie folgt aus. Also dadurch, dass wenn ich meinen Abschluss gemacht hätte, hätte ich das nicht wiederholen können. Also wollte ich meinen Abschluss sabotieren und es dann später auf dem Abendrealschule wiederholen. Ich habe dann damals nebenbei gearbeitet gehabt und das gefiel mir immer ganz gut. Und ich habe dann mit meinen Eltern darüber gesprochen und ich muss sagen, sie standen hinter mir. Sie sagten natürlich, ich soll mir den Konsequenzen bewusst sein, aber wenn ich die Verantwortung übernehmen könne, würden sie mich natürlich unterstützen.
Okay.
Und sie haben an mich geglaubt, ich habe an mich geglaubt, also habe ich mit 16 diesen Plan auch umgesetzt.
Krass.
Ich habe damals, bin ich dann nicht in die Abschlussprüfungen rein, habe meinen Abschluss sabotiert, war dann auf der Realschule und habe nebenbei gearbeitet. Dann habe ich mit hervorragenden Noten, nachdem ich wieder Gas gegeben habe, doch meinen Realschulabschluss gehabt.
Wow.
Nach dem Abendrealschule war es dann so, dass ich gedacht habe, das wäre dann doch nicht schlecht, wieder in die Tagesschule zu wechseln. Und ich habe mich dann damals in Karlsruhe an einem Berufskolleg angemeldet. Doch relativ schnell hat mich dann wieder dieses Gefühl eingeholt, fehl am Platz zu sein. Und die Abendrealschule hatte mir einfach viel, viel besser gefallen, weil das war damals für alle eine zweite Chance. Das war freiwillig für die alle, die in diesem Klassenzimmer saßen. Da war auch eine ganz andere Motivation da. Und diese Motivation habe ich leider an Berufskolleg nicht erlebt. Und deshalb habe ich mich dann im Berufskolleg auch entschlossen, das nicht fortzuführen und habe mit der Berufsschule abgebrochen. Ja, ich würde sagen, ein weiterer Down. Und ich habe aber natürlich nicht aufgegeben.
Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hast du es dann aber wieder für dich genutzt, oder?
Ja, also habe ich die zweite Chance ergriffen und habe mich am Abendgymnasium angemeldet. Ich habe dann auch am Abendgymnasium 2 Jahre lang tagsüber Vollzeit gearbeitet und ich drückte auch abends 17 bis 22 Uhr täglich noch die Schulbank. Und
wow.
Auch da, am Ende schloss ich dann mit einem Fachabitur von 2,1 ab und das war endlich wieder ein Abmoment für mich, wo ich sagen kann, ja, ich kann jetzt studieren gehen.
Wow, es ist wirklich total bemerkenswert. Ich bin dieses Wechselbad der Gefühle mit dir mitgegangen in diesem Recap von deiner Schulzeit. Du hast es ja beschrieben, es gab Ups und Downs. Und was ich aber besonders bemerkenswert finde, ist, dass du ja schon auch so eine Art Vision von dir hattest, auch wenn sie vielleicht noch nicht so ganz klar war, aber dir war klar, dass du mehr erreichen möchtest und dass dich irgendwas zurückhält, das du nicht zulassen möchtest. Das finde ich total bemerkenswert, weil ich glaube, mit 16 hätten einige gesagt, na ja, dann beuge ich mich da jetzt meinem Schicksal und nimm das mal irgendwie, wie es kommt. Aber du hast es ja wirklich ganz bewusst gestaltet. Dennoch haben einige Erfahrungen, die du gemacht hast, ja auch zu Frustration geführt. Du hast es eben dann als Down auch bezeichnet. Was hat dir denn geholfen, aus diesem Gefühl rauszukommen und dir neue Ziele zu stecken?
Ich muss sagen, Frustration war in meinem Leben oft ein Begleiter. Und ich musste es lernen, dass nach jedem Down auch ein Up folgt. Und dass das total ein natürlicher Prozess ist. Aber ich muss auch dazu sagen, dass auch wenn ein Ab folgt, wie steil dieser Ab ist und wann es ist, das liegt meistens in unserer Hand. Mhm. Und ein wichtiger Bestandteil war auch, wenn man frustriert ist, dass ich die kleinen Erfolge wahrgenommen habe und wertgeschätzt habe. Ich habe sozusagen gelernt, mir selbst die Anerkennung zu geben und auch meinen Schulterklopfer zu gönnen.
Superschön. Das hast du schon auch sehr früh für dich erkannt und entwickelt, was man ja irgendwie auch fast in so Ratgeberbüchern lesen kann. Also sich auch eben selbst die Anerkennung zu zeigen, die es dann verdient hat, da als entscheidender Baustein finde ich total wichtig. Wie wichtig war dir auch die Unterstützung von außen, beziehungsweise welche Rolle spielte dann auch dein eigener Antrieb? Wie war dieses Verhältnis zueinander?
Ich habe Eltern, die mich nie dazu gezwungen haben, zu lernen oder bestimmte Entscheidungen zu treffen. Aber was mich sehr geprägt hat, war das Sprichwort meiner Mutter, das mich seit tatsächlich meiner Kindheit begleitet und das sie immer wieder mir ans Herz gelegt hat. Und zwar hat sie gesagt, du Ebro, wenn du studierst, dann machst du das an erster Stelle für dich, weil du natürlich am meisten davon profitieren wirst. An zweiter Stelle machst du es für uns, weil wir dann stolz auf dich sein können. Und an dritter Stelle machst du es für die Gesellschaft. Was bedeutet für die Gesellschaft? Das möchte ich kurz mit einem Beispiel erläutern.
Ja.
Und zwar, meine Mutter kann kein Deutsch sprechen. Und in dem Dorf, wo wir gewohnt haben, gab es einen türkischsprachigen Hausarzt. Jedes Mal, nachdem wir dann besucht hatten bei dem Hausarzt, hat sie tatsächlich immer wieder betont, wie dankbar sie ist, dass es ihn überhaupt gibt. Und ich muss sagen, vielleicht weiß dieser Arzt gar nicht, welchen großen Einfluss er auf Menschen wie meine Mutter hat. Aber für uns war sein Beitrag enorm. Und ich muss auch sagen, somit wurde mir bewusst, dass Bildung nicht nur ein persönlicher Gewinn ist, sondern auch eine Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Und das kann sein, dass man etwas an die Familie zurückgibt oder an die Gesellschaft. Manchmal ist ein Nachbar davon betroffen.
Ja.
Das Sprichwort meiner Mutter war für mich einerseits ein starker Motivator. Aber ich muss auch sagen, auf der anderen Seite war das zwischen meinen Eltern und mir die perfekte Balance zwischen Verantwortung und Vertrauen. Sie haben einfach Vertrauen gezeigt. Und ich dagegen hatte die Verantwortung. Und dieses Gleichgewicht hat mich halt immer dazu inspiriert, meinen eigenen Weg zu gehen. Ja, auch in schwierigen Zeiten.
Vielen Dank für diese kleine persönliche Geschichte. Das finde ich sehr berührend und auch ein sehr schönes Bild der Verantwortung, die wir da alle auch haben, wenn wir unsere Zukunft auch gestalten. Das finde ich total schön. Nach der Abendschule ging es für dich dann ja weiter über Berufskolleg und Abendgymnasium bis hin zum Fachabitur. Was hat dich denn immer wieder motiviert, weiterzumachen?
Ja, diesmal möchte ich mal kurz und knapp antworten. Ich hatte einfach das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Und das hat eigentlich gereicht, um weiterzumachen. Ja, manchmal habe ich schneller weitergemacht, manchmal langsamer. Heute würde ich sagen, fühle ich mich wohl an meinem Platz. Am Ziel angekommen bin ich noch nicht. Ich möchte mich noch weiterentwickeln, aber wohl fühle ich mich.
Was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass du neben der Schule und dem Studium immer auch noch gearbeitet hast. Wie hast du denn diese Doppelbelastung wahrgenommen? War das für dich auch so belastend, wie ich das einschätze?
Ich habe ja vorhin schon davon erzählt, dass zwischen meinen Eltern und mir eine perfekte Balance zwischen Verantwortung und Vertrauen war. Und das war nicht nur schulisch, sondern auch finanziell. Das war so, dass ich sehr früh schon mein eigenes Geld verdienen wollte, um es natürlich auch nach meinen eigenen Vorstellungen ausgeben zu können. Und deshalb habe ich dann parallel zu meinen akademischen Stationen immer gearbeitet. Ich habe klassisch, wie man es kennt, mit 13 Jahren angefangen, Zeitung zuzustellen. Und später habe ich dann am Band gearbeitet, danach Kellnerin. Im Studium hatte ich dann einen Hiwi-Job. Tatsächlich war ich dann auch Obertutorin in Mathe. Im Anschluss hatte ich noch Praktikum bei Porsche und Werkstudententätigkeit. Und zuletzt hatte ich dann vor meinem Berufseinstieg eine Stelle als Werkstudentin in der IT-Branche. Und ich muss sagen, diese Erfahrungen haben mich natürlich nicht nur finanziell unabhängig gemacht, sondern auch meine Persönlichkeit gestärkt. Durch diese Doppelbelastung in Anführungsstrichen habe ich gelernt, Prioritäten zu setzen, eigenständig Entscheidungen zu treffen und natürlich auch mich in verschiedenen Arbeitsumfeldern zurechtzufinden. Und heute kann ich auch im Berufsleben davon profitieren.
Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass du auch ein Auslandssemester gemacht hast, beziehungsweise Erfahrungen im Ausland gesammelt hast, in Taiwan, in Spanien und in Finnland. Was hast du aus diesen Auslandsaufenthalten für dich und für deine weitere Entwicklung mitgenommen?
Tatsächlich habe ich ein Auslandssemester in Taiwan gemacht. Das war damals die erste große Reise für mich und das dann noch alleine für 6 Monate am anderen Ende der Welt. Ich war damals in einem Wohnheim untergebracht, das war circa 15 Quadratmeter groß und ich habe das mit 3 anderen Personen geteilt.
Wow.
Ja, und ich muss auch dazu sagen, ich habe davor nie alleine gewohnt, ich habe immer gependelt. Mhm. Das hat mir dann einfach gezeigt, wie wichtig Rücksichtsnahme ist, Anpassungsfähigkeit und das Leben in einer Gemeinschaft ist. Mhm. Das war natürlich auch für mich eine Herausforderung. Ich hatte sprachliche Barrieren und das hat mich extrem aus der Komfortzone geholt, aber auch gleichzeitig enorm gestärkt. Du hast auch noch Spanien und Finnland erwähnt. Tatsächlich waren das eher kürzere Aufenthalte, die ich da im Rahmen meines Studiums hatte. Mhm. Das waren Projekte und Wettbewerbe an Universitäten und Städten. Mhm. Da habe ich gelernt, einfach in internationalen Teams zu arbeiten und auch interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln. Mhm. Und ich muss auch sagen, durch das Studium habe ich das Reisen für mich entdeckt. Und ich war bisher in über 25 Ländern und habe einfach dabei gelernt, dass zwischenmenschliche Beziehungen geschätzt werden sollten und auch für mich in unbekannten oder schwierigen Situationen Lösungen zu finden, weil es natürlich nicht immer nach dem Plan läuft. Und wenn ich vielleicht etwas mitgeben kann, was ich so für mich festgestellt habe, ist, ich habe mir immer gedacht, ich habe mein Studium nicht in Regelstudienzeit beendet, aber ich habe mir immer gedacht, ich habe noch 40 Jahre Zeit, um zu arbeiten. Mhm. Deshalb war es für mich wichtig, das Studium nicht nur als ein Mittel zum Abschluss zu sehen, sondern als eine Chance, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Und ob man dann zusätzliches Auslandssemester macht oder ein freiwilliges Praktikum, das ist kein Verlust, sondern eher ein Win, was meiner Meinung nach am besten jeder mitnehmen sollte.
Ja, das ist eine sehr gute und eine sehr wichtige Haltung. Wie gehst du heute mit schwierigen Situationen oder auch herausfordernden Personen im Arbeitskontext um? Du hast ja da eben schon einige Erfahrungen dann machen dürfen, die dich da ja sicherlich auch befähigen, das anders zu handeln, oder? Was denkst du?
Ich sehe das Leben nicht nur schwarz und weiß. Da fällt mir gerade ein Beispiel ein. Während in Deutschland Trinkgeld üblich ist, ist es in Japan beispielsweise unhöflich. Und das zeigt mir einfach, die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Mhm. Und diese Erkenntnis hilft mir persönlich, in schwierigen Situationen pragmatisch zu handeln. Ein weiterer Punkt ist die Ehrlichkeit. Ich mag es, ehrlich zu sein und auch Menschen gegenüber zu haben, die zu mir ehrlich sind. Das kann man natürlich etwas falsch interpretieren. deshalb möchte ich sagen, es geht nicht darum, andere unter dem Vorwand der Offenheit zu kritisieren oder ungefiltert die Meinung zu äußern, sondern für mich bedeutet Ehrlichkeit mehr, auch die eigenen Schwächen einzugestehen. Hm. Und sei es, wenn ich mal beispielsweise Unterstützung brauche oder wenn ich merke, dass ein Umgang oder Verhalten mir gegenüber nicht korrekt war, dass ich das dann auch wirklich anspreche. Und ich muss sagen, das wird immer wertgeschätzt und es schafft auch Vertrauen. Mhm. Und was ich aber auch sagen muss, jetzt Real Talk, dass nicht jede Situation lösbar ist. Also ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, wo ich nach langem Überlegen meine Kündigung eingereicht habe. Ich habe davor versucht zu sprechen. Ich habe versucht, damit selber klarzukommen und so weiter und so fort. Aber ich habe einfach keinen Ausweg mehr gesehen und habe da meine Kündigung eingereicht. Und erst im Anschluss, nachdem ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich vielleicht offener reden, weil jetzt ist schon alles rum, haben wir gegenseitig mit damals meinen Vorgesetzten ein ehrliches Gespräch gehabt. Mhm. Und nach diesem Gespräch wurde ich wieder eingestellt. Und das mit einer Sonderauszahlung und plus 25% Lohnerhöhung.
Nicht schlecht. Also lässt sich ja doch alles lösen.
Ja, ich hatte mal wieder Glück im Unglück, aber ich kann sagen, manchmal muss man einfach das Handtuch auch werfen. Und das ist dann auch okay. Also das hätte nicht so ausgehen müssen, aber das wäre dann tatsächlich auch okay. Das Leben läuft nicht immer wie geplant. Mhm. Und deshalb kann ich auch kurz gefasst einfach nur sagen, für mich geht es darum, pragmatisch und ehrlich auch mit Herausforderungen umzugehen, aber auch zu akzeptieren, dass nicht alles lösbar ist.
Welche Rolle spielen dein Bauchgefühl bzw. Intuition bei deinen beruflichen Entscheidungen? Das kam jetzt schon immer mal so ein bisschen zu tragen, aber ich finde, dem können wir noch mal einen Gedanken mehr widmen.
Ja, ich glaube, das konnte man schon ein bisschen raushören. Mein Bauchgefühl ist mein treuster Wegweiser. Mhm. Und ich denke, dass auch irgendwo jeder Mensch weiß, was einem gut tut und was man eigentlich tun sollte. In der Regel ist es so, dass unsere Ängste uns zurückhalten, sei es, dass wir Angst haben, etwas zu verlieren oder die falsche Entscheidung zu treffen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, das Leben besteht nicht aus Sackgassen, sondern aus Zweigen. Und selbst wenn man mal den falschen Zweig gewählt hat, kann man im nächsten Schritt wieder den richtigen Weg finden. Mhm. Aus dem Grund kann ich sagen, für mich bedeutet Intuition auch mutig zu sein und darauf zu vertrauen, dass man auch mit den Konsequenzen der Entscheidungen einfach mal umgehen kann. Mhm. Ich versuche aber auch natürlich gleichzeitig so eine Balance zwischen Intuition und Rationalität zu finden. Ja, mein Bauchgefühl ist mein treuster Wegweiser, aber ich ergänze dies auch durch rationale Überlegungen. Und diese Kombination hilft mir persönlich, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und egal, ob es die richtige war oder ob es ein Lessons learned war.
Offenbar hast du ja auch viele richtige Entscheidungen getroffen, denn heute bist du IT-Consultant bei MSG. Was war dir bei der Wahl deines Arbeitgebers besonders wichtig?
Tatsächlich war für mich das Unternehmen, die Arbeit und das Team sehr wichtig. Ich mache mir immer bewusst, dass wir 8 Stunden am Tag mit der Arbeit verbringen. Mhm. Und das ist doch mehr Zeit als das, was wir mit unserem Partner verbringen, mit der Familie oder auch privat, mit unseren Hobbys beispielsweise. Mhm. Und bei der MSG habe ich mein erstes Gespräch damals mit meinem derzeitigen Abteilungsleiter und 2 Teamleitern gehabt. Und das Gespräch war so informativ, angenehm, ehrlich, herzlich. Danach konnte ich mir auch sofort vorstellen, mit diesen Personen in diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und ja, heute bin ich schon seit knapp 3 Jahren bei der MSG. Ich habe an keinem Tag meine Entscheidung bereut. Und ich muss auch wirklich sagen, das auch wirklich ehrlich gesagt, wir sind eine große Familie mit über 10.000 Persönlichkeiten bei der MSG. Und genau dieses Gefühl der Zugehörigkeit macht für mich den großen Unterschied. Mhm. Und ich möchte auch nochmal auf das Sprichwort von meiner Mutter zurückgreifen. Das begleitet mich bis heute. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich stolz auf mich bin, meine Eltern stolz auf mich sind und ich durch die MSG vielleicht heute sogar jemanden inspirieren konnte.
Ebru, vielen Dank. Das war ein sehr schöner Schlusssatz. Ich bin sehr gerührt und ich bin mir sicher, dass du das konntest, dass du heute jemanden inspirieren konntest durch deinen Weg mit allen Ups and Downs und ja, dann auch diesem erfolgreichen Ausgang. Ich glaube, dass sich viele damit identifizieren können, dass nicht immer eben alles nach Plan verläuft und ja, man irgendwie lernen muss, mit der Situation umzugehen. Und ich fand es einfach sehr empowernd, wie du es erzählt hast, wie du es gezeigt hast, wie es dir gelungen ist. Und ja, sicherlich geht es auch einigen anderen ans Herz und die fühlen sich davon motiviert. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, Constanze.
Liebe HörerInnen, ich bin mir sicher, dass ihr dieses Interview genauso empowernd fandet. Heute ging es ja nicht so sehr um die Arbeit von Ebru bei MSG, sondern ihren Weg dahin. Ich durfte mich aber schon mit ganz vielen anderen MitarbeiterInnen von der MSG unterhalten. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes, sodass ihr euch nochmal ein umfassenderes Bild machen könnt. Ich freue mich, wenn ihr die Episode weiterempfehlt, wenn ihr den Podcast abonniert und auch gerne einen Kommentar da lasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.